Willst du bitte für die Predigt beten?
Ja. Herr Jesus Christus, und das will ich gerne tun, dich anbeten. Was gibt es Schöneres, was gibt es Größeres? Ja, und zu jedem Gottesdienst gehört die Verkündigung. Ja, wir sind gespannt auf dein Wort. Wir sind gespannt darauf, was du uns heute zu sagen hast. Für die kommende Woche, wir warten auf die Wegweisung. Aber wir warten auch darauf, dass du uns Mut machst. Und wenn eben von der Angst gesprochen wird, wir warten darauf, dass du die Angst in unseren Herzen, dass du sie vertreibst, Herr Jesus. Denn da, wo du lebst, in unserem Herzen, ja, da ist für Angst kein Raum.
Amen.
Und will ich so bitten, dass du den Benno segnest, Herr, dass du deine Worte durch ihn durchsprichst. Ja, Worte, die uns gut tun. Worte, ja, wo wir auch lernen dürfen. Worte, wo uns vielleicht das eine oder andere klar wird, was noch so im Verborgenen war. Ja, segne den Benno und statte ihn mit allem aus, was er für die Verkündigung braucht. Mut, Kraft, Mut, Weisheit, all das, ja, was ihn erbaut. Und ach, wir glauben, dass uns die Verkündigung heute auch erbauen wird. Und wir preisen dich jetzt schon. Lob und Preis sei dir, Ruhm und Ehre. Amen.
Amen.
Ja, schönen guten Morgen noch von meiner Seite an jeden Einzelnen, den ich noch nicht begrüßt habe. Es freut mich mal wieder, was ich in die Einleitung gehört habe und selber beim Lobpreis, die Gebete. Wenn man das jetzt noch ein bisschen komprimiert und abspielen würde, würde ich keine Predigt mehr bringen müssen. Weil es auch in den Gebeten zu hören ist, was heute auch das Thema bei mir ist. Und ich habe auf dem Herzen bekommen und in der Technik, da hat ja schon die Überschrift bekommen und da wird sich ja drüber gefreut haben, wahrscheinlich, dass in der Einleitung gerade auch das schon zu finden gewesen ist, was die Überschrift ist. Ich habe heute zweimal Furcht. Nämlich eine Furcht, die jeder kennt, die hilflose Furcht. Und ich habe zweitens eine Furcht, die jeder kennen sollte, eine heilige Furcht. Und ich denke, ich bin ja in zwei Wochen, so Gott will, auch wieder hier zum Verkündigen und werde aus dieser Predigt auch einen zweiten Teil machen. Und wir werden heute mit einer Furcht beschäftigt sein, die jeder kennt, diese hilflose Furcht. Wunderbar. Lasst uns doch dazu Markus Evangelium lesen, die Kapitel 4 ab Vers 35 bis 41. Und an jenen Tage, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und nachdem sie das Volk entlassen, nahmen sie ihn mit, wie er da in den Schiffe war. Es waren aber auch andere Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff so, dass es sich schon zu füllen begann. Und er war im Hinterteil des Schiffes und schlief auf ein Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zum Meere: Schweig, verstumme. Da legten sich der Wind und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist doch der, der auch der Wind und das Meer ihm gehorsam sind? Die sind mit dem Schiff im Sturm auf dem See Genezareth. Und was ich nicht gewusst habe, habe ich mich ja ein bisschen mal schlau gemacht, dass der See Genezareth 67 Kilometer lang und 21 Kilometer breit ist. Also, der ist etwas größer wie der Himmelstaufer See, wenn ihr den kennt. Also, ich habe nicht gewusst, dass wirklich ein See dermaßen groß ist. Und ich habe auch nachgelesen, dass auf den See Genezareth auch unheimlich starke Stürme kommen können, wo die wirklich echt in Seenot kommen. Und das kennen wir auch, haben auch die Jünger mit Jesus erlebt, dass auch genau so ein Sturm da gewesen ist, der auf den See das Boot wahrscheinlich wie eine Nussschale gewesen ist und hin und her geschlagen worden ist, wo auch Wasser schon hineinkam, wie es die Schrift sagt, und dass die echt in großer Seenot gekommen sind, echt Angst gehabt haben und um ihr Leben. Und das ist ja auch ein Bild auf unser Lebensschiff, da wo wir oft Sturm erleben. Und wichtig ist ja auch die Frage: Bist du bei Jesus in sein Schiff in? Oder hast du Jesus in dein Lebensschiff mit reingenommen? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, die sich selbst jeder zu beantworten hat. Weil ich kenne es ja allzu oft, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, an Jesus glauben, aber ein Jesus haben, wo wir in unser Lebensschiff mit reinnehmen. Und wo wir immer noch das Ruder in die Hand haben. Und wo wir immer noch das Schiff hinlenken wollen, wo es hin soll. Die Frage ist: Bist du bei Jesus in sein Lebensschiff, wo er das Ruder in der Hand hat? Wo er bestimmen tut, wo lang es geht mit deinem Leben? Das ist eine ganz wichtige Frage, die sich jeder selber, der Glauben tut an Jesus Christus, stellen muss. Und ich glaube, das kennt jeder von uns in seinem Glaubensleben, der schon länger auf dem Weg mit Jesus ist, dass es uns immer wieder passiert, dass wir selber das Ruder in die Hand nehmen, selber eigene Wege immer wieder gehen. Kennt ihr das? Ich kenne es auf jeden Fall, wo ich auch immer wieder zur Umkehr und zur Buße komme, dass ich meine eigene Wege gehe, dass ich meine eigenen Gedanken nachgehe und nicht dahin, wo Christus mich hinhaben will. Kennt ihr das? Da muss sich jeder selber in seinem Herzen prüfen, wo er da vor Gott wirklich steht. Hat Jesus wirklich das Ruder deines Lebens in der Hand? Hat er das Ruder in die Hand? Ganz wichtig, wo ihr euch das selbst fragen müsst. Aber wir können ja auch sehen, dass die Jünger im Boot Jesu mit innen waren gewesen und dieser Sturm gekommen ist. Und dieser Sturm kommt oft auch in unserem Leben. Wisst ihr, und was ich hier in dem Text gefunden habe, ist, dass Jesus es aufgefordert hat, in dem Boot zu steigen und auf den See zum anderen Ufer hinüberzufahren. Das waren die Jünger nicht ihre Idee. Das war Jesus seine Idee. Und hat Jesus in seine Gottheit, in seine Allmacht, in sein Wissen nicht gewusst, dass dieser Sturm kommt? Er hat sie bewusst genau da hineingebracht, in den Sturm. Und genau so bin ich überzeugt, dass Gott, wir als seine Kinder, Sturm in unserem Leben zulässt, wo er uns hineinbringt. genauso wie es die Jünger erlebt haben. Ob es Krankheit ist, Geldsorgen ist, Sorgen um die Kinder, ob es Ehekrise ist, Streit, Anfechtungen, Prüfungen, all diese Dinge, die lässt Gott für uns als seine Kinder, lässt er es zu, schifft er uns genau da rein, weil wir Veränderung brauchen, weil wir Wachstum brauchen, weil wir in eine Beziehung mit Gott wachsen müssen. Die Not lässt beten, richtig? Ich glaube, so viele Begebenheiten, ob es Sorgen sind, ob es Not gewesen ist oder sonst viele Lebenssituationen, die ich in meinem Leben gehabt habe und mich runtergedrückt haben, die haben mich mehr zu Jesus geführt. Auf die Höhe unseres Lebens, wo es uns gut geht, da fragen wir nicht viel nach Jesus. Da geht es uns gut. Da sind wir einfach happy und freuen uns. Aber in die Tiefen, wenn wir hineinkommen, da fangen wir plötzlich an, Gott zu suchen und nach Gott zu schreien. Genauso wie es die Jünger im Boot gemacht haben. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Die haben geschrieben, die waren in lebensbedrohliche Situationen. Und es müssen nicht erst lebensbedrohliche, wirklich lebensbedrohliche Situationen in dein Leben kommen, weil manche sind sie ja und kommen sie ja auch. Aber lebensbedrohlich in dem Sinn, wo wir seelisch untergehen, regelrecht sterben. Es ist nicht da, wo selber wir in unseren Herzen den Aufschrei haben, Gott, wo bist du? Und genau das macht aber Gott, dass er uns genau in die Situationen hineinschiffen tut. Die Bibel nennt das, durch solche Situationen, nennt die Bibel es, wo wir hineinkommen und wo es mit uns als Kinder Gottes was machen tut, Heiligung. Wir werden in Stresssituationen, wir werden in Situationen, wo es seelisch, geistlich mit uns in die Tiefe geht, da werden wir verändert. Wir werden nicht auf die Höhen unseres Lebens verändert, sondern wir werden in die Tiefen verändert. David sagte in Psalm 23, na wandere ich in finstere Talen, so fürchte ich mich nicht. Warum? Warum fürchtet er sich nicht in dieses finstere Tal? Weil er Gott kennengelernt hat in diese finstere Täle, wie nah er wirklich bei ihm ist. Er deckt den Tisch im Angesicht seiner Feinde. Ich brauche für meine Probleme, ich brauche für meine Stresssituationen den Blick nicht wegtun und so machen, als wenn nichts ist und versuchen wegzubeten und den Teufel zu gebieten. Nein, Gott ist es genau, der mich in diese Täle hineinbringen tut, um mich zu verändern, um die Beziehung mit ihm noch enger zu machen, dass ich gerade in diese Situationen Gottes Fürsorge, Gottes Gegenwart, Gottes Liebe und Eingreifen erfahren tue. Das ist Leben mit Gott. Nicht irgendwelche frommen Floskeln zu haben, nicht irgendwelche frommen Verse aus der Bibel zu nehmen, wo ich in Stresssituationen Verheißungen habe und meine, sie durch Verheißungen einfach hinwegbeten zu können. Das Wort ist lebendig, das Wort ist Christus selbst. Wir können nicht Christus einfach wegbeten. Wir haben Verheißungen. Wir haben ja darum gebetet, dass wir keine Angst und keine Furcht haben. Und Gott in seiner Gnade schenkt es ja uns immer wieder, dass wir plötzlich Frieden auch haben. Und die Angst durch seinen Geist gewirkt ist, dass wir auch keine Angst haben. Das wirkt auch Gott, das kann Gott auch machen. Aber dass wir gefestigt sind, dass wir ein christliches, stabiles Rückgrat haben, passiert nur dann, Wenn wir gefestigt sind auf Gottes Wort, wenn Gottes Wort für uns Leben ist, wenn Gottes Wort in uns arbeitet, wenn Christus in uns arbeitet, wenn Christus mit uns Gemeinschaft hat, versteht ihr? Sonst nehme ich nur den Buchstaben. Ich brauche das Leben, nicht den Buchstaben. Mit den Buchstaben als Verheißungen, da wäre ich nicht stabil. Und wir kennen diese Situationen, die in unserem Leben innen sind. Die kennen wir. Wie oft erlebe ich das? Menschen versuchen, Situationen einfach wegzubeten. Und die gebieten den Teufel noch und nöcher. Und in Wahrheit haben die mit Gott mehr Kampf als mit irgendwas anderes. Wir als Kinder Gottes, wir sind sein Volk. Und sein Volk sind wir sein Augapfel. Wir sind mit seinem Blut erkauft, teuer erkauft, mit dem Blut Jesu. Er ist für uns gestorben. Der Teufel hat keinen Zugriff auf uns, wenn es Gott nicht zulässt. Egal wie verkehrt wir sind. Mensch, wir sind doch ständig, brauchen wir Vergebung. Wir leben doch ständig aus Gnade. Wir sind doch oft wie dumme Kinder, dass wir in Fettnäpfchen reintreten, wo es nicht richtig vor Gott ist. Richtig? Amen. Und schon ist der Teufel, ist die Tür auf und der Teufel kann mit uns machen, was er will, weil wir ja nicht Acht gegeben haben. Das ist ja grausam, so unseren Vater im Himmel zu sehen. Er ist unser Daddy. Amen. Er ist unser Vater. Meine Sehne, die können noch so schlimm in Fettnäpfchen treten. Meine Sehne, die können noch so viele Dinge machen, die Probleme ihnen bereiten, wo sie selbst schuld sind. Aber deswegen wende ich mich doch nicht von meiner Sehne ab und sag selber schuld. Du hast Verantwortung, nun seh mal zu, wie du klarkommst, sondern ich werde meine Kinder immer helfen. Immer helfen, immer. Niemals wird das anders sein. Und unser Vater im Himmel, der Vater überhaupt ist, der sollte anders handeln wie ich als Vater? Na, mitnichten. Richtig? Unser Vater, der kümmert sich um uns. Und wenn wir in so eine Situation hineinkommen, dann nur, weil Gott uns was Gutes tun will. Das ist ja von Verstand unbegreifbar. Wie kann dann Gott was Gutes wollen, wenn Krankheit in mein Leben ist und er derjenige ist, der Wunder tun kann und mich nicht heilen tut? Wie soll das gut sein? Wie soll das gut sein, Sorgen in mein Leben zuzulassen und die einfach nicht wegtun? Wie soll das gut sein, Streit in mein Leben, wenn es, dass er nicht gleich alles glättet? Ich möchte jeden Ungläubigen, der auch vielleicht nicht hier ist und zuhört, den möchte ich dazu ermutigen, wenn er irgendwo welche Probleme hat, sei es Kinder, Krankheit, Geldsorgen, Ehekrise, sonst viele Probleme da sind, dann möchte ich jeden Ungläubigen dazu auffordern, Gott wirklich darum zu bitten, dass er in sein Leben eingreift. So viele Menschen sind gerade durch Probleme in ihrem Leben zum Glauben an Jesus Christus gekommen, haben ein offenes Herz bekommen und sind offen für das Wort Gottes geworden. Und der Geist und das Wort haben überführt und die Menschen taten Buße und kehrten um. Ich kann es selber in mein Leben bestätigen. Wir bekehren uns nicht zu Jesus auf die Höhe unseres Lebens und sagen, ich bin so glücklich, ich bin so happy, als i-Tüpfelchen brauche ich jetzt noch Jesus. Na, mitnichten. Wir schreien nach Jesus, wenn es uns innerlich an Tiefpunkte sind, wenn wir merken, es ist nirgendwo Hilfe da, es kann uns niemand helfen, genauso wie es bei mir in meiner Familie gewesen ist, wo Ärzte und niemand mehr helfen konnte. Und dann eben Menschen an mir herangetreten sind, die gesagt haben, Jesus kann helfen. Wenn du nicht glauben kannst, dann bitte ihn darum, dass er in dein Leben eingreift. Und ich habe Gottes Kraft erfahren. Ich durfte erleben, wie er verändert. Und dadurch ging ich am Wort Gottes ran und habe durch das Wort Gottes, durch seinen Geist, kam ich zur Buße und Umkehr. Aber wenn diese Sorgen, diese Probleme als Kinder Gottes in unser Leben kommt, dann ist das eine ganz andere Hausnummer, weil wir seine Kinder sind. Wir sind schon sein Eigentum und Gott lenkt und tut diese Dinge, um unser Leben zu verändern. Sonst würden wir nicht verändert werden in unseren Herzen. Wir suchen uns immer nur Wege aus, die wir selbst unter Kontrolle haben, wo wir selbst das gut im Griff haben. Aber Gott bringt uns in Situationen und lässt Situationen zu, wo wir innerlich zerbrochen werden. Und dieser Zerbruch, der bringt uns in die Kraft Gottes, der lässt uns da hineinkommen, dass wir Gottes Stärke und Macht wirklich erleben, seine Liebe wirklich erleben. Das ist was ganz anderes. Wir sind seine Kinder. Die Bibel nennt das Heiligung. Wir kennen das in 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 3 bis 5, lesen wir einmal. Es ist immer so wichtig, das Wort Gottes selber zu lesen und in seinem Herzen zu haben. Ich bitte euch darum, lest, nehmt eure Bibel mit, lest eure Bibel. Es hat eine unheimliche Macht, die Bibel zu lesen und dass es in dein Herz hinein ist. Es ist was anderes, vorgelesen zu bekommen oder das Wort Gottes selber zu lesen, dass es in deinem Herzen wirklich innen ist. Ihr wird dadurch stabil und stark. Ich wünsche mir immer ein starkes Rückgrat zu haben, im Glauben stark zu sein. Und vorne in die Stirn, hart wie Kieselstein gegen die Angriffe des Feindes, wo er mit Gedanken kommt. Aber total weich im Herzen für das Reden und für das Wirken Gottes. Und das ist immer nur möglich, wenn wir ganz stark mit dem Wort Gottes verbunden sind. Wenn wir nicht bloß in Häppchen Andacht lesen mit dem Vers. Und das ist ja gut, Andachten sind top, die kennen Trösten, die sind gut, die haben ihren Platz. Gott sei Dank, dass es sowas gibt. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Das sind Häppchen. Gott will dich speisen. Und das tut er durch sein Wort. Ich lese einmal vor. 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unsere Trübsal, auf dass wir die trösten können, welche in allerlei Trübsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn gleich wie die Leiden Christen sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Ist das nicht was Wunderbares? Gott bringt diese Situationen, die du erlebst, diese Not, dieses Leid, das alles, was du erlebst, das tut Gott nicht einfach so weg, sondern da lässt er dich mit ihm zusammen durchgehen. Und du erlebst Trost in dein Leben. Du erlebst Zusagen. Du erlebst die Liebe, die Freude Gottes. All das, was Gott einzeln in Menschensein, in eine Beziehung zu Gott tut, wo es dir danach gut geht. Und dadurch, dass du es ganz persönlich gelernt hast, sagt die Bibel, hast du gelernt, andere Trost zu geben. Die praktische Erfahrung lässt dich nutzbar sein für andere, dass du genau diesen selben Trost weitergeben kannst. Ist dasselbe, wenn jemand Eltern gehabt hat und Eltern gestorben sind, ein Elternteil, der wird es nie verstehen können, wenn jemand ist, der noch keinen Todesfall in der Familie gehabt hat. Wird er nie verstehen können. Er wird es wissen, ja, es ist einer gestorben. Aber nachempfinden kann er es nicht. Du kannst es erst nachempfinden, wenn ein lieber Angehöriger gestorben ist. Dann weißt du, was es bedeutet. Und genauso ist es mit Gottes Wirken in unserem Leben. Wenn wir diese Tröstungen real mit ihm erleben, dann können wir sowas weitergeben. Dann sind wir Licht. Dann sind wir Zeugen von der Liebe Gottes, von seiner Fürsorglichkeit, von seiner Macht, von seiner Stärke, können wir dann Zeugen. Ist es so? Wir wollen immer gleich weglaufen, wenn wir solche Situationen erleben, statt zu fragen, Herr, was ist dran? Was willst du mir zeigen? Gott da drin zu suchen, nicht einfach wegzubeten und den Teufel immer zu sehen. Die Bibel sagt, widersteht den Teufel, sonst flieht er von euch. Na, wie widerstehe ich ihn denn? Na, dass ich auf Christus gucke und was ich in ihm habe und nicht auf den Teufel schaue, was der alles kann. Das ist Widerstehen, um den kümmere ich mich doch gar nicht. Den widerstehe ich und die Bibel sagt, dann flieht er. Ist es so? Schau, die Jünger zweifelten an seine Fürsorge. Und vielleicht ist es ja auch in unserem Leben, dass wir oft dies haben, dass wir Zweifel haben an seine Fürsorge, wo nicht gleich die Not wegging, wo diese Not länger anhalten tut und wir uns fragen, wo ist Gott, wo bist du, warum magst du nicht? Wir haben Zweifel an seine Fürsorge. Schau, und dann, wenn wir Gottes Wort kennen, das ist so wertvoll, gegen die Emotionen, gegen diese Ohnmächtigkeit, gegen dieses Alleinsein, was wir im Inneren empfinden, das sind ja Emotionen. Und wir dürfen ja keine Opfer unserer eigenen Emotionen zu sein. Unsere Emotionen sind nicht immer richtig. Mit denen können wir total verkehrt liegen. Und die Bibel gibt uns eine Antwort auf unsere Emotionen, dass wir darunter nicht untergehen, sondern dass Wahrheit in uns hineinkommt. Die Wahrheit macht uns frei. Das sagt das Wort Gottes. Und die macht uns auch frei von unseren fleischlichen Emotionen. Wir können ja oft total fleischlich über Gott denken, was gar nicht wahr ist. Und fallen in Emotionen hinein, die Gott gar nicht die Ehre geben, die Gott in Frage stellen. Das ist unser alter Mensch und der wird nicht geheiligt, der wird nicht besser. Der muss sterben am Kreuz von Golgatha. Der wird nicht veredelt. Der muckt sich immer wieder auf. Luther, glaube ich, war derjenige, der gesagt hat, dass der alte Adam, den er ertränkt hat, ganz schön gut schwimmen kann. Und das ist wahr, damit haben wir zu kämpfen. Schau, Jesus hat in Matthäus Kapitel 28, Vers 20 gesagt, da heißt es, und er lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist Gottes Wahrheit. Lügt Jesus? Niemals. Was sagt denn die Bibel? Gibt es, was Gott nicht tun kann? Ja, tatsächlich. Es gibt was, was Gott nicht tun kann. Er kann nicht lügen. Und wenn er sagen tut, ich bin bei euch alle Tage, dann kann die Situation sein, wie sie will. Wenn ich auch nicht das innerliche Empfinden habe, dass ich den Frieden Gottes, seine Liebe, seine Gegenwart nicht verspüren tue, dann steht aber hundertprozentig eine Wahrheit, dass er sagt, ich werde euch immer bei euch sein. Das ist die Wahrheit. Und das müssen wir im Blick haben. Wir müssen Gottes Wahrheit kennen. Und ich sage es immer wieder, Gottes Wahrheit ist die Gesamtsumme seines Wortes. Nicht einzelne Verse, das wir benutzen. Das ist ja wie Magie. Wenn wir einzelne Verse nur benutzen, um eine Lebensbewältigung zu üben. Dass wir meinen, durch einzelne Verse können wir Dinge hinwegtun. Das ist Magie. Wir müssen Gottes Wort wirklich in uns haben, die Wahrheit. Und durch den Geist, und dann hat sie Kraft, und dann ist Leben drin, und dann verändert es auch was in uns und äußerlich. In Lukas Kapitel 12, die Verse 6 bis 7, da heißt es, werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Du bist mehr als viele Sperlinge. Du bist ein Kind Gottes. Du bist der Augapfel Gottes. Er sagt, eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Gott weiß zu jeder Tageszeit. Und jetzt überleg mal, wie oft du am Tag Haare verlierst. Das ist Tatsache. Und er sagt, eure Haare sind auf dem Haupt gezählt. Das heißt, zu jeder Zeit und Stunde hat er dich im Blick und weiß genau, wie viele Haare du verloren hast und wie viele noch drauf sind. Überleg mal, was für einen intensiven Blick Gott auf dich hat. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. So sieht uns Gott. Der hat sein Leben für uns gelassen. Der ist doch nicht gekommen, ist am Kreuz gestorben und hat geguckt und hat gesagt, na, wer jetzt noch in den Himmel will, der kann jetzt glauben und kommen. Na, ganz toll. Meint ihr, so billig hat Gott seinen Sohn hingegeben? Niemals. Es ist Gottes Gnade, die an dein und mein Leben gewirkt haben. Es ist Gottes Gnade, die uns den Blick zum Kreuz gegeben haben. Nicht wir aus uns selbst, sondern Gottes Gnade. Du darfst wissen, du bist kein Zufall. Du bist von Gott gewollt. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut, diesen Blick zu haben? Lasst uns Römer Kapitel 8, Vers 28 lesen. Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das nicht was Herrliches? Alle Dinge müssen sie zum Guten mitwirken. Das sagt Gott in seinem Wort. Oft sind in meinem Leben Situationen, die ich nicht einordnen kann, die ich nicht verstehen kann, wo ich nicht gleich sofort von Gott eine Antwort habe, warum dies oder jenes ist. Aber eins weiß ich hundertprozentig, dass Gott in sein Wort sagt, alle Dinge müssen mich zum Guten mitwirken. Alle. Da ist überhaupt keine Ausnahme. Ist das nicht gut? Dass Gott so in unserem Leben ist und wirkt? Und mir ist ja mal das groß geworden, das dann gestanden hat, aber die Gott lieben. Und dann hat es mir Probleme gemacht. Weil ich nicht immer sagen kann oder das Empfinden habe, zu jeder Zeit, frei raus, ich liebe Gott. Weil in meine Situation so schwer ist, dass ich eher da frage, wo bist du eigentlich? Und da ist dieses Liebenempfinden gar nicht da. Und dann schon stellt man sich diese Verheißung in Frage. Naja, diejenigen, die Gott lieben. Du, wir lieben nicht Gott aus Gesetzlichkeit. Gott macht nicht ein Gesetz, lieb mich erst einmal, um dass diese Verheißungen wirklich auf dein Leben haben. Das ist absolut Irrwahn. Das lehrt nicht das Neue Testament. Die Bibel spricht davon in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10. Geht das? Hierin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als Sühneopfer für unsere Sünden. Und in Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Wahrheit. Wir haben nicht immer zu jeder Zeit dieses Empfinden in unseren Herzen, dass wir Gott lieben. Und Gott fordert nicht vom Gesetz her, so nun lieb mich aber. Sondern wir müssen uns daran erinnern, was das Wort Gottes sagen tut. Nämlich in 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Genau das ist der Schlüssel, dass ich mich darauf besinnen tue. Aus mich selbst drauf kann ich gar nicht Gott lieben. Ich muss den Blick zu Jesus haben und für das, was er für mich getan hat. Nicht für das, was ich für ihn tun muss, sondern für das, was er für mich getan hat. Da drin ist die Liebe zu finden. Und dann blicke ich wieder auf Jesus. Und dann blicke ich auf das, was er für mich getan hat. Dann blicke ich auf den, was in seiner Gnade an mein Leben gekommen ist. Und schon entflammt die Liebe in mich. Merkt ihr, dass das nichts mit Gesetz zu tun hat, sondern dass es damit zu tun hat, dass wir den Blick auf Jesus haben und die Gnade nicht vergessen, die wir durch Christus bekommen haben. Das entzündet die Liebe in dich. Nicht durch das Gesetz, sondern Gott wirkt es durch die Erkenntnis seiner Liebe und Gnade, die er für uns hat, dass Liebe in uns entzündet wird. Liebe da ist, das ist die Wahrheit. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Richtig? Und jetzt Römer Kapitel 8, Vers 28. Jetzt kommen wir zu denen. Alles muss zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben. Jetzt brauche ich gar nicht mehr in Frage zu stellen, ob ich Gott liebe, weil diese Liebe von seiner Gnade entzündet ist, von seinem Wirken. Ich selber bin fehlbar, ich kann so schnell in Fleisch leben. Aber die Wahrheit und sein Geist, wenn er an mich rankommt, entzünden was in mich, was vielleicht verloren gegangen ist, aber wo ich wieder wach werde, wo ich wieder hell werde und wo ich sage, danke Jesus. Das brauchen wir. Den Blick niemals zu verlassen. Schau, das ist nicht bloß ein neutestamentlicher Gedanke. Das hat Gott schon im Alten Testament verheißen. Lese ich in 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 6. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deines Samens beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebest von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf das du leben mögest. Der Herr ist derjenige, der uns am Herzen beschneiden tut. Das kennen wir nicht selber. Wir können uns am Fleisch beschneiden. Das macht uns noch lange nicht zu Kinder Gottes. Wir müssen am Herzen beschnitten sein. Wir müssen wiedergeboren sein. Der Heilige Geist muss in uns eingezogen sein. Das macht uns zu Kinder Gottes. Nichts anderes. Richtig? Amen. Lest mit mir Johannes 1, Kapitel 1, in Johannes Evangelium, Kapitel 1, die Verse 12 und 13. Da seht ihr das, wie das zusammenwirkt, dass es wirklich eins ist. Das alte, neue Testament, das ist eins. Da sagt Jesus, all denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nicht, weil du sagen kannst, na, ich bin in einem christlichen Land geboren. Das macht mich zum Kind Gottes. Nein. Nicht, weil du denkst, du bist in einem christlichen Haus aufgewachsen und deine Eltern sind gläubig und macht dich zu Kinder Gottes. Nein. Nicht, weil du meinst, von deiner Abstammung her, selbst ein Israelit ist nicht von Geblüt her, kann er darauf sagen, dass er ein Kind Gottes ist. Das wirst du erst, wenn du Christus in dein Leben aufnimmst, wenn du an Jesus Christus glaubst. Richtig? Das müssen wir so klar und deutlich sagen. Nicht aus dem Willen eines Mannes, dass du dich irgendwann oder als Frau gedacht hast, ich will ein Kind Gottes werden, sondern Gott hat es in seine Gnade in dein Leben gewirkt. Genauso wie es bei Nikodemus ist und er ihm das erklärt, wenn ich von Neuem geboren ist, kann ein Reich Gottes nicht sehen und kann auch nicht hinein. Und er sagt, wie soll das gehen, wenn ich ein alter Mann bin, soll ich wieder in meinen Mutters Schoß rein und soll ich wieder rauskommen, wie soll das funktionieren? Und Jesus sagt, du musst von Neuem aus Geist und Wasser geboren sein. Aber was sagt er? Der Geist weht, wo er will. Das können wir nicht bestimmen. Ich weiß nicht, wenn ich das Evangelium predigen tue, an wem sein Herzen es wirken tut. Das macht Gott. Es ist in seine Gnade. Die letzte Bibelstelle, die möchte ich noch lesen, in Römer Kapitel 2, Vers 28 bis 29. Genau das, was die Schrift selber bezeugt. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht, dass die Beschneidung, die äußerliche am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und das ist eine Beschneidung, die am Herzen im Geiste, nicht in den Buchstaben nachvollzogen wird. Einen solchen Lob kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Die Pharisäer, die haben sich äußerlich beschneiden lassen. Die haben ihre Gebetsquasten getragen. Die haben nach außen ihre Religiosität getragen. Die haben Ehre bei Menschen bekommen. Die haben sich ehren lassen. Ganz tolle Hechte waren das gewesen. Als Gläubiger bist du da absolut auf den Nullpunkt gekommen, wenn du die Pharisäer, religiös gewesen bist. Aber hier sagt die Bibelstelle, wer aber am Herzen beschnitten ist, innerlich, ein wiedergeborenes Kind Gottes, der zeigt nicht auf sich, sondern der zeigt auf Gott, auf seine Gnade und auf seine Liebe. Der ehrt sich nicht selber, sondern der ehrt Gott. Amen. Ist das nicht gut zu wissen? Und ich bin zum Schluss gekommen und sehe, dass ein zweiter Teil daraus geworden ist. In 14 Tagen eine Furcht, die jeder kennen sollte, eine heilige Furcht. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt, so geduldig gewesen seid. Es hat auch eine ganze Zeit gewesen. Und der Herr segne euch. Ich wünsche es mir für mich selber auch immer wieder und für euch, dass es tief in euren Herzen fällt. Egal, was in eurem Leben ist, Gott ist derjenige, der bei euch ist. Gott hat es gesehen, Gott hat es zugelassen und Gott bringt euch auch daraus zu seiner Ehre. Ihr werdet danach noch mehr Dank haben als je zuvor. In dem Sinn, der Herr segne euch.